Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Ich begrüße Sie zur Folge 6. Sie hat soziale Arbeit, Schwerpunkt Gesundheitsförderung und Rehabilitation studiert, war unter anderem viele Jahre in verantwortlicher Position bei der Rheuma-Liga Baden-Württemberg. Seit September 2021 ist sie die kommunale Behindertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises und gilt als erfahrene Expertin für die Belange von Menschen mit Behinderung. Sie ist aber auch selbst behindert und kennt sich daher aus eigener Erfahrung bei diesem Thema aus. Hallo und herzlich willkommen, Frau Schümank.
Guten Morgen.
Frau Schümank, schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß von Vorgesprächen, Vorkontakten her, Sie sind termingeflutet. Von daher Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir über alle Themen oder viele Themen, die mit Selbstbestimmung, Inklusion, Umgang mit und für Menschen mit Behinderung, natürlich vor allem bezogen auf den Rhein-Neckar-Kreis, zu uns gekommen sind. Frau Schümank, auf Ihrer Webseite ist zu lesen, dass es Ihre Aufgabe sei, die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung durchzusetzen. Das hört sich ja ganz schön ambitioniert an und ganz bestimmt keine leichte, keine einfache Aufgabe. Nach gut 1,5 Jahren als kommunale Behindertenbeauftragte, gelingt Ihnen das oder wie gelingt Ihnen das?
Also von Gelingen kann in dem Sinn jetzt keine Rede sein, weil ich würde diesen Ausdruck so nicht wählen. Ich denke, also das übergeordnete Ziel ist, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen und Teilhabe für alle zu ermöglichen. Und das bedeutet, es ist ein fortlaufendes Wirken und man hat eine, sag ich mal, Vision als Endziel. Und diese Vision in kleinen Schritten umzusetzen über viele Untergesetze und viele Teilhabeaktivitäten, das ist letzten Endes so der Hauptteil, der meine Arbeit ausmacht. Letzten Endes gelingt das nicht allein, das heißt, es gibt sehr viele Player und die kommunalen Behindertenbeauftragten, die wurden 2016 als Stellen vom Sozialministerium Baden-Württemberg geschaffen. Die sind bundesweit auch verortet im Gesetz und das war, denke ich, ein weiterer kleiner Schritt, um nochmal unterstützende Funktionen einzuführen im Gesetz, dass einfach eine Ombudsstelle da ist, eine Schiedsstelle und eine Ansprechstelle in schwierigen Situationen, die unterstützt zusätzlich tätig ist.
Danke, ist für mich nachvollziehbar. Ich formuliere die Frage ein bisschen um. Sind Sie gelingend unterwegs?
Auch das ist schwierig zu beantworten. Grundsätzlich ist die Arbeit ja sehr vielfältig. Das heißt, ich arbeite auch viel über Beteiligungsprozesse und ich arbeite viel, ich sage jetzt mal, nachfrageorientiert. Das heißt, wenn jemand an mich herantritt mit einem Anliegen, sei es Kindergärten, sei es Schulen, sei es Betroffene, dann werde ich tätig und recherchiere in diesem Bereich.
Also ganz konkrete, genau, Herausforderungen.
Mhm. Und das Gelingen ist eben von vielen anderen Playern mitabhängig. Die müssen mitarbeiten. Also wenn man jetzt das Beispiel Ombudsfall nimmt, dann müssen die anderen Stellen bereit sein, sich auch die Anliegen anzuhören des Betroffenen und auch bereit sein, gemeinsam Lösungen zu finden im Sinne der Wünsche des Betroffenen. Das heißt, ich kann da zwar versuchen, Einfluss zu nehmen, aber es gibt eben immer noch eine andere Seite, die mitziehen muss. Und es gibt auch den Betroffenen, der unter Umständen auch nochmal eigene Wünsche thematisiert, die neu sind und die man dann mit einfließen lassen muss. Gelingen in vielen Bereichen, denke ich, ja. Es wurde auch einiges schon erreicht. Was mir sehr wichtig ist, dass es diesen Inklusionsbeirat des Rhein-Neckar-Kreises seit 2-3 Jahren gibt, die eng mit eingebunden werden. Das heißt, da frage ich dann die einzelnen Fachexperten in eigener Sache, wie sie das sehen und versuche das mit umzusetzen. Wir haben viele Veranstaltungen, wir haben viele Projekte. Also von daher denke ich schon, kann man von Gelingen sprechen. Heute ist nach vielen Monaten zum Beispiel die Handlungsempfehlung Gewaltschutzkonzept nach dem Paragraph 37a für stationäre Einrichtungen freigegeben worden vom Landtag. Die wird jetzt veröffentlicht, die wurde von kommunalen Behindertenbeauftragten in einer kleinen Arbeitsgruppe erstellt. Also das sind dann wirklich gelingende Momente, sage ich mal, die man auf den Weg bringt.
Das hat ja dann unmittelbar direkte Auswirkungen.
Das hat Auswirkungen in Form einer Empfehlung, dass das eben dann auch beachtet und umgesetzt wird. Und es soll vor allem in dem Fall eine Unterstützung sein für die Einrichtungen, dass die wie eine Checkliste abarbeiten können, was für sie wichtig ist, was sie beachten müssen, um behinderte Menschen vor Gewalt zu schützen.
Frau Schimank, Sie haben eben auch den Beirat angesprochen. Auf dieses Gremium würde ich nachher gern extra nochmal zu sprechen kommen. Aber Sie haben auch erwähnt, Sie sind oder haben die Funktion der Ombudsfrau.
Ja, ja.
Können Sie da kurz einen Takt zu sagen? Was ist darunter zu verstehen, Ombudsfrau zu sein?
Also Merkmale einer Ombudsstelle sind zum einen die Weisungsunabhängigkeit und die sachliche Unabhängigkeit. Das heißt, auch im Gesetz verankert ist, dass Behörden mich unterstützen müssen, wenn ich komme. Ich kann Akteneinsicht beantragen im Sinne des Betroffenen. In erster Linie kommt der Betroffene auf mich zu, wenn er denkt, es ist eine Teilhabeverletzung. Und dann kommt als nächstes eine Prüfung, ist es eine Teilhabeverletzung, die ich anhand bestimmter Kriterien angehe. Wenn es eine ist, was eben auch öfter der Fall ist, dann nehme ich Kontakt auf zu den entsprechenden Stellen, mache gemeinsame Gespräche aus und versuche mit dem Betroffenen gemeinsam da eine Lösung zu finden.
Können Sie das gewichten von der Erfahrung her, in wie vielen Fällen, wo Menschen mit Behinderung oder deren Angehörige sich an Sie wenden und es dann zur Auseinandersetzung kommt, Sie als Ombudsfrau einbezogen sind, wie endet das in der Regel?
Also ich mache sehr viele gute Erfahrungen. Oft handelt es sich um Kommunikationsprobleme, dass der Mensch mit Behinderung aus Zeitgründen vielleicht nicht umfassend aufgeklärt wurde, was nicht verstanden hatte. Da kann man viele Sachen lösen und besprechen. Es ist auch immer eine neutrale Person dabei in meiner Person. Das heißt, Dinge werden anders ausgehandelt. Ich ermuntere zum Nachfragen. Und die andere Seite muss ich dann auch die Zeit nehmen, diese Fragen zu beantworten, also der Einrichtungsträger oder die andere Stelle. Ich würde mal sagen, so sicher 75-80% kommen zu einer guten Lösung. Es gibt Fälle, die sehr komplex sind und die über Jahre schon so verzettelt wurden, dass es da manchmal leider keine Lösung gibt oder dass der Betreffende das Ansinnen hat, den Staat zu verklagen oder so übergeordnete Ziele verfolgt. Da bin ich dann außen vor, wenn es um juristische Belange geht. Also
aber
auf den Klageweg.
Entschuldigung, aber 75-80%, das ist doch schon eine ganz gute Quote. Das heißt, die Aufgabe, die Funktion Ombudsfrau ist eine ganz sinnvolle Einrichtung.
Ich denke, das ist eine sinnvolle Einrichtung, weil ich eben vor allem keiner Weisung unterliege. Also ich kann frei agieren. Kann auch Probleme offen ansprechen, in der Regel im geschützten Rahmen und kann dem Betroffenen auch diesen geschützten Rahmen gewähren in diesen Gesprächen. Also dass es eben nicht zu einer Eskalation kommt zum Beispiel aufgrund von Frust beidseitig und. Also das ist, denke ich, schon eine sehr sinnvolle Einrichtung, diese Ombudsstellen. Die gibt es ja auch in anderen Bereichen, im Gerichtsbereich. Und auch da, denke ich, genau, da hat man auch viele Erfahrungen. Was ich in Klammern leider nicht kann, ist, Gesetze zu ändern und Vorgaben zu ändern.
Würden Sie das gerne?
Ich weiß nicht, ob ich es gerne
würde. Habe ich schon fast meine Schlussfrage weggenommen. Muss mir eine andere einfallen lassen, aber ernsthaft, ja?
Manchmal würde ich gern die Gesetze entbürokratisieren und die Vorschriften, ganz klar.
Stimme ich Ihnen zu, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen, tippen Sie uns mal kurz ein, die Projektgruppe Inklusion, da haben wir auch ein paar Ideen. Was ich meine, ich würde gern doch nochmal, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, die Behindertenrechtskonvention, ich würde nochmal den großen Bogen zu diesem Kernthema ziehen wollen. Inklusion in allen Lebenslagen ist ja seit einigen Jahren rechtlich verortet. Ich denke da an die Behindertenrechtskonvention, ans Bundesteilhabegesetz und entsprechende landesrechtliche Regelungen. Mal aufs große Ganze geguckt, wie schätzen Sie insgesamt die Entwicklung ein? sind wir auf gutem Weg, beziehungsweise wo liegen die größten Baustellen?
Also grundsätzlich denke ich, sind wir auf einem guten Weg in ganz, ganz kleinen Schritten und am Anfang. So würde ich das formulieren. Also die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es ja seit 2009.
Ist sie bei
Wenn
uns ratifiziert,
man jetzt guckt, ne, das ist ja dann damit durch die Ratifizierung ein Bundesstatus vom Gesetz her. Und wenn man guckt, wie viele Jahre jetzt vergangen sind, dann könnte man von außen sagen, wir sind noch ganz am Anfang.
Wird auch von vielen so gesehen?
Ja, also gerade von betroffenen Verbänden wird das so gesehen. Und viele Sachen stagnieren auch in der Umsetzung, sind noch nicht in der Umsetzung. Es gibt viele Untergesetze, die das stärken sollen. Es sind ja gerade wieder einige neue Gesetze, inklusive Arbeitsmarkt, Pflegereform, auf den Weg gebracht worden. Es wird immer wieder nachreguliert, weil zu wenig passiert. Die Bundesebene hat sich so ein bisschen geschickter auch rausgezogen. Also vieles ist eben Länder- und kommunale Hoheit. Und vieles ist eben auch länderspezifisch geregelt. Das heißt, wir sind von einheitlichen Regelungen, wie es das Bundesteilhabegesetz ja anvisiert, sehr weit entfernt. Auch da gibt es in jedem Land unterschiedliche Regelungen.
Ja.
Also da ist, denke ich, noch sehr viel zu tun. Es gibt viele gute Entwicklungen, auch im Bau. Es könnte alles überall viel mehr sein. Es gibt im Wohnungswesen viele gute Entwicklungen und es gibt viele Projekte, die angestoßen werden. Oft auch mit guter Eigeninitiative von betroffenen Verbänden. Das kann man sagen, es gibt diese Fördermöglichkeiten. Aber ein Projekt heißt nicht unbedingt, dass es nachhaltig ist, sondern das ist eine punktuelle Förderung. Mhm. Und ob es dann danach eine feste Form bekommt, das hängt von vielen, vielen Sachen
ab. Ob es sich etabliert.
Genau,
ja,
genau.
Ja.
Und da spielt jetzt aktuell die Energiekrise mit rein. Also wir kommen ja vielleicht auch noch zu anderen Themen bei Wohnformen. Das heißt, die Einrichtungsträger überlegen sich auch, was biete ich an und wie biete ich es an in der heutigen Zeit.
Zuvor hatten wir die Corona-Krise oder Problemstellungen, wo auch manches stecken blieb, was zumindest in Teilen angepackt wurde. Ne? Ich denke, da kommen wir nachher noch extra drauf zu sprechen. Überhaupt kommen wir mal zur Situation im Rhein-Neckar-Kreis, wenn ich so formulieren darf, Ihrem Zuständigkeitsbereich, Frau Schümank. Bei uns in der Projektgruppe Inklusion kommen oft Fragen zur schulischen Inklusion an. Noch immer so, also wird berichtet, dass Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen in Sonderschulen, aus unserer Sicht Sonderwelten, beschult werden. Was ist da mit den sogenannten Regelschulen los? Wollen die nicht?
Also von nicht wollen, denke ich, kann man so nicht reden, sondern eher von sehr, sehr viel Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Letzten Endes, wenn man das historisch betrachtet, gab es die Phase der, Verurteilung und Diskriminierung und Wegsperrung von Menschen mit Behinderungen. Dann wurde über viele Jahre jetzt, was wir auch heute noch haben, eine spezielle Sonderförderung aufgebaut im schulischen Bereich durch die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsstellen, die SPBZ. Und da ist fachspezifisch eine sehr gute Betreuung da, aber es ist eben keine Inklusion, es sind getrennte Welten. Und die Regelschulen, die stehen seit Jahren, auch durch Corona jetzt verschärft und durch den Ukraine-Krieg, vor extremen Situationen, große Klassen, viele verhaltensauffällige Schüler. Und die Inklusion on top löst wirklich Hilflosigkeit aus. Anders kann man es nicht sagen. Das Ziel ist, was jetzt im Moment passiert, ist, dass im Sinne der Förderung viele Schulbegleitungen bewilligt werden zunehmend, dass die in der Regelschule sind. Aber auch das ist ja keine Inklusion. Inklusion wäre, dass in der Regelschule inklusiv gearbeitet wird. Sprich, zum Beispiel das Modell, dass Lehrer deutlich besser ausgebildet werden für die sonderpädagogischen Belange und dass zusätzlich
und umgekehrt
in den Regelschulen auch Sonderpädagogen verortet werden. Die SBBZ sollen ja nicht mehr ausgebaut werden. Trotzdem steigt ja der Bedarf, hat man gesehen.
Und letzten Endes, Baden-Württemberg.
Genau, und letzten Endes hat man gesehen, Pi mal Daumen sind über 50% der Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf, der ja das Erhebungskriterium ist, in den sonderpädagogischen Fördereinrichtungen noch. Das sollte sich bald ändern. Ein Großteil davon kann mit speziellen Unterstützung regelbeschult werden. Und das sollte auch unbedingt das Ziel sein. Die Schulen wiederum, auch der Schulleiter je nach Schulform, müssen das umsetzen und sind da in gewisser Weise ratlos. Helfen ja. würden vielleicht zum Beispiel verpflichtende Schulungen, dass die Lehrer also wirklich regelmäßig zu Inklusionsschulungen gehen, dass ein Projektaustausch stattfindet, dass man sich im Sinne von Best-Practice-Beispielen an andere Schulen anlehnt. Aber im Moment ist das alles noch sehr getrennt. Ja. Es gibt die sogenannten Außenschulklassen. Das auch heißt,
da kann man
Klassen
drüber streiten, ob das echte inklusive Veranstaltungen
das
sind.
Ist aus meiner Sicht keine Inklusion.
Das
ist ja wirklich in getrennten Räumen auch. Es findet auch da keine Durchmischung
das
statt.
Ist ein Tourismus, ne?
Und wenn man den Bericht des Beauftragten für behinderte Menschen auf Bundesebene ansieht, hat er im letzten Bericht sehr kritisiert oder bemängelt, als akuten Notstand, dass keine Vermischung stattfindet. Das heißt, dass Kindergartenkinder und Schüler in der Regel keine Freunde haben, die Behinderung haben. Oder sehr wenige, oder wenn, nur mit körperlichen Behinderungen.
Also starke oder immer noch große Züge, nicht Züge, ist falsch gesagt, wir haben immer noch stark ausgeprägte Separierung.
Genau.
Das gemeinsame Großwerden miteinander von der Kita bis zur Schule, das ist immer noch die Ausnahme. Ne?
Genau. Und dann gibt es natürlich auch den sonderpädagogischen Bedarf, der ja erhoben wird, der sich nicht mit der Behinderungsdefinition aus dem SGB IX deckt. Das ist sicher auch ein Problem. Zum Beispiel ist die Regelbeschulung für Autismus-Spektrumstörungskinder angedacht. Da gibt es nicht den sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf, obwohl es auch Hilfen gibt. Oder es gibt den Schwerpunkt Lernen, der so nicht als Lerndefizit, nicht als Behinderung definiert ist. Also sicher sind auch diese Begrifflichkeiten sehr irritierend.
Da haben Sie auch zwei Problembereiche mit herausgehoben. Ich würde mal sagen, die ganze Frage der Diagnostik, also die Feststellung, wann hat ein Kind Förderbedarf kann Förderbedarf nur an einem bestimmten Förderort, den Sonderschulen oder SPDZ stattfinden, ist ja eine hoch umstrittene Angelegenheit. Es gibt ja auch schon die kritische Position, dass sich Sonderschulen, die Diagnostik wird ja in der Hauptsache auch von Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen gemacht, dadurch auch stärken und festigen und als Einrichtung erhalten und dafür sorgen, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen, dass sie immer wieder neue Kindergenerationen haben von Kids mit Behinderung. Andere sagen, die aber auf jeden Fall bei entsprechenden Equipment, Voraussetzungen an Regelschulen beschult werden könnten.
Ja. Also ich denke mal, so im Rhein-Neckar-Kreis hat so, ich denke mal, einen wichtigen, aber sehr umstrittenen Schritt hat ja das Schulamt Mannheim gemacht mit der Entscheidung, dass ab Sommer die Regel-Kindertagesstätten im Vordergrund stehen erstmal und ein Sonderbedarf geprüft werden muss und direkt beim Schulamt kundgetan werden muss. Das ist, denke ich, ein vorbereitender, wichtiger Schritt, weil wenn da Regelkindergärten inklusiv denken, ist, sage ich mal, die Konsequenz, dass auch die Regelschulen inklusiv denken müssen.
Weil das ja im Vorfeld stattfindet und es gibt einen Lernmoment.
Und das ist so eine, ich sage mal, ein vorbereitender Prozess, so könnte man das betrachten und sicher ein sehr guter Schritt. Die Schritte erfolgen aber meistens sehr spontan, mit wenig Vorbereitungszeit. Und das, denke ich, gilt es auch immer zu bedenken von den verschiedenen Playern im System, dass man einfach Leute, die es umsetzen müssen an der Basis, die Lehrer und die Kindergärtnerin, dass man die vorher befähigt. Wie gehe ich damit um?
Ja.
Das heißt, da muss auch die Leitung dahinter stehen. Da muss der oder die Kindergärtnerin befähigt sein, mit den unterschiedlichen Behinderungen umgehen zu können. Und das ist im Moment in wenigen Fällen der Fall.
Sicherheit bekommen, damit umgehen zu können.
Genau. Ja. Und rein theoretisch müssten Sie sich ja über alle Behinderungen kundig machen. Das heißt, bei allen SBBZ-Beratungsstellen anrufen und sagen, wie ist das mit der geistigen Entwicklung, wie ist das mit der körperlichen Entwicklung. Das ist das eine. Was eine ganz große und wichtige zweite Baustelle ist, das ist über den Rhein-Neckar-Kreis hinaus allgemein so, dass sehr viele schulischen und Kindergarteneinrichtungen nicht barrierefrei gebaut sind. Das
manchmal
heißt,
auch nicht die neu gebauten oder ergänzten.
Genau. Und dass viele Kinder auch deswegen abgewiesen werden, weil die bauliche Barrierefreiheit nicht gegeben ist. Und da muss schlichtweg umgerüstet werden. Das muss machbar gemacht werden für das Kind. Na, aber Sie können sich vorstellen, die Schule liegt auf dem Berg, 50 Stufen, kein Aufzug. Das heißt, die Schule müsste rein theoretisch von heute auf morgen, wenn ein Kind im Rollstuhl kommt, sicherstellen, wie kommt das Kind da rein, und zwar selbstbestimmt und möglichst ohne fremde Hilfe.
Frau Rebmann, unsere Bürgermeisterin, die bei unserer ersten Podcast-Folge Gesprächspartnerin war, hat uns auch einen entsprechenden Fall geschildert, wie schwierig es doch war, für eine Schülerin, Rollstuhlfahrerin, eine Aufzugslösung zu finden. Da gab es auch einen Behördenstreit, ein Hin und Her. Also ganz schwierig. Und als die Schülerin mit ihren Eltern zusammen gar nicht mehr wollten, auch genervt waren, der Bedarf gar nicht mehr in Eppland gegeben war, wurde von Landesseite gesagt, ja gut, dann ist auch Förderung nicht mehr notwendig. Also die Idee zu sagen, das ist unabhängig einer aktuellen Anforderungssituation, es ist allgemein ganz wichtig, dass künftige Schülerinnen und Schüler, ob mit oder Rolle, halt mit Einschränkungen kommen können oder nicht, wurde gar nicht so gesehen. Also es war das, was Sie vorhin auch angesprochen haben, eine punktuelle Geschichte. Aber Frau Schimann, so ganz grundsätzlich haben wir wirklich jetzt ganz viele Stichworte genannt, wo ich nachfragen könnte. Inklusion on top, schwierig. Klar, on top geht selten was, muss von unten raus passieren, aber trotzdem frage ich mich, jetzt haben wir 2008, 2009, haben wir die Behindertenrechtskonvention, die da schon einen verpflichtenden Charakter hat, im schulischen, aber auch in anderen Bereichen, kommen wir, denke ich, nachher noch kurz mit dazu. Das ist jetzt eine ganze Menge Zeit und es ist vielleicht doch zu wenig strukturell in den Köpfen oder überhaupt passiert. 2008, 2009, unglaublich. Auf der anderen Seite, weil Sie sagen, Pflichtschulungen für Lehrkräfte, das war kein Zufall, dass Sie Pflichtschulungen gesagt haben. Ich habe, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, muss ich fairerweise zugeben, habe ich mal im Rahmen meiner beruflichen Aufgaben recherchiert. Und hoppla, es war festzustellen, ist jetzt keine Schimpfe gemeint, sondern nur ganz formal gesagt, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch andere Lern- und Sozialberufler sind am Bildungsresistenten, obwohl zum Beispiel in Baden-Württemberg und andere KUMIs, Kultusministerien, eigentlich gute Schulungsangebote machen. Werden die selten aufgegriffen, und auch gerade so in Richtung Inklusion, da ist scheint die Bereitschaft zumindest bis vor ein paar Jahren bei Lehrkräften nicht so groß gewesen zu sein, sich da weiterzubringen. Also das kann irgendwie auch nicht so weitergehen, finde ich.
Aber auch das ist wieder, Sie haben ja gesagt, on top, das ist genau der Punkt, denke ich, wenn man sozusagen freiwillig, unverbindlich was zusätzlich machen sollte, auch wenn es eine dringliche Empfehlung ist. Der Mensch ist ja träge. Und wenn er eh schon überlastet ist, wird er das nicht tun. Und dasselbe haben wir übrigens im baulichen Bereich. Auch da gibt es keine Verpflichtung zur Fortbildung bei Barrierefreiheit. Also viele Planer sind da nicht geschult, muss man kennen, auch die Normen nicht, nicht den Umgang mit den Normen. Auch da fordern die Behindertenbeauftragten regelmäßig über Empfehlungen, Handlungsempfehlungen, das verpflichtende Fortbildung, wie im medizinischen Bereich gang und gäbe. Auch da war es ja ein längerer Prozess, darf man nicht vergessen, eingeführt werden in Form von Fortbildungspunkten, die nachgewiesen werden müssen zum Thema Inklusion. Und das würde ich in der Tat sehr, sehr sinnvoll und sehr dringlich finden, dass das eingeführt wird.
Das wäre eine gute Geschichte, zumal wir in Baden-Württemberg in dem Bereich ja mit der Fachstelle für Wohnen, ist jetzt nicht der genaue Titel, aber in Stuttgart angesiedelt, eigentlich eine ganz vorzügliche Einrichtung haben, die nicht nur bei der Fördermittelfrage beraten, sondern auch bei anderen Prozessen. Ich kann das deshalb so sagen, weil uns bei unserem Vorhaben in Eppelheim, Wohnen, kommen wir gleich näher drauf zu sprechen, denke ich, von der Seite eigentlich wirklich tolle Unterstützung angeboten wurde, nicht nur angeboten, sondern auch realisiert wurde. Ja, also das wäre sicherlich eine ganz gute Geschichte. Herr Schimann, genau der Bereich Wohnen, Sie haben es jetzt auch angedeutet, von daher prima Übergang für mich. Tut sich da was Neues? Wir sprechen jetzt mal gar nicht über das klassische Heim, das wissen wir. Junge Menschen, gerade so in der Übergangsphase, raus aus dem Elternhaus, neuen Lebensentwurf machen, die wollen nicht ins Heim, sondern wollen eine andere Form von Leben haben, Wohnen haben, tut sich was, vor allem Rhein-Neckar-Kreis, aber auch darüber hinaus in Richtung Wohngemeinschaften, in Richtung alternatives, anderes, mehr selbstbestimmt, gut assistiertes Wohnen?
Also von den Strukturen und vom Denken tut sich da aus meiner Sicht sehr viel. Mhm. Die praktische Umsetzung ist wie immer schon auch schwierig. Aber so von der Gesetzeslage, es gibt ja das Gesetz für diese inklusiven Wohnformen, die unterstützten Wohnformen, Pflege und Teilhabe. Mhm. Da fördert das Land Baden-Württemberg sehr viel. Mhm. Und es gibt eben die sehr, grob unterscheidet man neben den stationären Wohnformen in die ambulant unterstützten Wohnformen mit besonders hohem Betreuungsbedarf, die praktisch einen heimähnlichen Charakter haben, die Einrichtungsträger erbringen, aber die ambulant eben sind. Mhm. Dann gibt es die eher selbstorganisierten Formen, die eben bis zu 8 Personen möglich sind, die anderen bis zu 12. Und dann gibt es ja neuerdings auch die selbstorganisierten Wohnformen bis zu 12 Personen, die lediglich benannt werden müssen bei der Heimaufsicht, die aber sehr selbstständig alles regulieren. Und bei den Wohnformen, da gibt es Vereinzelanfragen bei mir, die sind oft sehr unsicher, weil ja natürlich auch viele rechtliche Sachen dranhängen. Also das klassische Beispiel ist, dass jemand ein Haus hat oder die Eltern ein Haus besitzen und sagen, wir wollen jetzt hier so eine Wohngemeinschaft gründen. Mhm. Man stößt sehr schnell an Personalgrenzen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine 24-Stunden-Assistenz oder weitere Fachkräfte benötigt werden, schon die einfachen Pflegegeschichten, schon da ist es schwierig, aufgrund des Fachkraftmangels überhaupt die Betreuung zu gewährleisten. Ja. Und das ist, glaube ich, mit das Hauptproblem, weil das hängt ja sehr eng mit der Wohnform zusammen. Man kann nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt da mal hin und werde mal 2 Monate nicht versorgt, ich werde schon was finden. Ja. Sondern das ist so eng verknüpft und existenziell so eng verknüpft, dass das eigentlich vorher sichergestellt werden
die
muss.
Die Menschen mit Behinderung und auch deren Angehörigen, die wollen natürlich auch die Sicherheit haben, dass ihre Angehörigen mit Einschränkungen, aber die auch selbst gut versorgt sind, abgesichert sind, eine gute Assistenz haben, nicht? Und dann natürlich noch mit der Idee, dass nicht Anführungszeichen zu viel abgenommen wird, sondern das Engagement mehr in Richtung assistierend, mehr in Richtung läuft, so zu stärken, dass selbst so viel wie möglich übernommen werden kann. Das ist schon eine Herausforderung. Yeah. Da haben wir in Eppelheim, wenn es zu unserem Wohnprojekt kommt, haben wir auch von Seiten der Pflege signalisiert bekommen, dass man da Wege finden wird, eine Versorgung sicherzustellen. Mm-hmm. Aber in der Tat, das sind doch, wenn Fragen von Angehörigen, Eltern bei uns landen, bei der Projektgruppe, geht es genau in die Richtung.
Ja, also was, denke ich, aber durchaus eine positive Entwicklung ist, dass eben die Träger, die sowas anbieten, zunehmend in den Wohnbereichen, in den Kommunen
mittendrin, am besten,
die Projekte ansiedeln. Das heißt, da werden automatisch Berührungsängste geschürt, aber auch gesenkt. Mhm. Ne? Also muss sich ja die Bevölkerung damit auseinandersetzen. Das denke ich wirklich mitten rein am besten, auch in die neuen Wohngebiete gleich was mit einplanen. Das ist sehr sinnvoll. Was ich sehr spannend finde, ist das ganz neue Förderprojekt, das kam in den letzten Tagen des Ministeriums für Landschaftsentwicklung, neues Mehrgenerationenwohnen. Und da denke ich, das ist vom Gedanken her ein sehr inklusiver Ansatz, wenn alt, jung, behindert und nicht behindert zusammenwohnen und gefördert werden. Und da werden ja einige Mittel auch bereitgestellt, ich glaube 16 Millionen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich denke, das sind gute Ansätze,
echte Vielfalt,
um das zu unterstützen, genau. Und das ist Inklusion und da findet eben auch diese Vielfalt statt, die man eben auch gemeinsam löst und gemeinsam bewältigt. Es gibt ja beispielsweise auch in St. Leon Roth ein Wohnangebot, das auch mehr oder weniger hälftig besetzt ist von jungen Menschen.
Ja.
Und das sind Ansätze, die sind sehr
die
gut.
Die Hauptstiftung hat auch sehr mitgeholfen.
Genau. Also da ist, das geht eigentlich auch nur mit Förderung, bis das einfach zumindest läuft und dann stabil finanziert wird. Aber da tut sich einiges. Problem sind hauptsächlich die Fachdienste. Und da haben wir ein echtes Problem, weil wir die Babyboomer-Generation jetzt in Rente bald haben, die Pflegeberufe kein gutes Image haben. Das hat Corona, denke ich, aus meiner Sicht deutlich verschärft.
Bisschen geändert hat sich's, aber es ist nach wie vor schwierig, da Nachwuchs zu
Und
rekrutieren.
es ist das Amt 23, hat ja zum Beispiel vom Landratsamt jetzt eine Kampagne gestartet, um für Pflegeberufe zu werben. Ich denke, es ist auf der einen Seite hat man natürlich wenig Masse, wenig Personen, die sich dafür interessieren könnten, weil eben jetzt die geburtenschwachen Jahrgänge kommen. Aber es ist nach wie vor so, dass jemand, der in die Pflege geht oder in die Assistenzberufe, dass der weiß, ich muss mit extremen Überstunden rechnen, mit Notsituationen rechnen. Und ich denke, das ist fast schlimmer wie die Bezahlungsdiskussion, die natürlich auch mal eine Rolle spielt. Na, weil es ist von vornherein so, wenn man sich für so einen Beruf entscheidet, dass man damit rechnen muss aufgrund des Notstands, dass man in diese Situation kommen wird. Die ist sehr wahrscheinlich.
Schwierige Ausgangssituation und trotzdem ist der Bedarf riesengroß. Ich würde noch ein Stück weit, oder ich würde gerne noch einen kurzen Moment in diesem Themenkomplex bleiben, Pflege, Wohnen. Eine Erfahrung ist ja auch Menschen mit besonders hohem Unterstützungsbedarf. Früher hat man gesagt, die schwer Mehrfachbehinderten, gerade dann, wenn das auch in Richtung Körperbehinderung geht, brauchen oft viel Assistenz, viel Pflege, was ja bekanntlich ganz überwiegend von Angehörigen geleistet wird. Häufig eine Mammutaufgabe, die viel Kraft und Energien kostet. Angebote für Kurzzeitpflege soll heißen, mal ein, zwei Wochen komplette Entlastung durch stationäre Dienste wären da wirklich Gold wert. Sind im Rhein-Neckar-Kreis, wie leider auch in anderen Regionen, aber ziemlich rar. Wie ließe sich dieser Mangel überwinden? Gibt es da Hoffnung auf mehr Angebote? Was haben Sie da für Erfahrungen oder auch für Eindrücke?
Also das ist letzten Endes, ja, in Anlehnung an die letzten Sätze, der Fachkraftmangel. Also man kann Menschen ja nicht zwingen, in den Beruf zu gehen. Wie gesagt, das Amt 23 hat jetzt diese Kampagne gestartet. Das ist eine von vielen Versuchen. Die Agenturen für Arbeit beraten im Rahmen der Berufsberatung zunehmend auch in diese Richtung. Gleichzeitig haben wir aber auch die Tendenz in Deutschland, dass immer mehr studieren wollen und das auch durchsetzen. Das heißt, in diese sogenannten einfachen oder Ausbildungsberufe, da ist so ein bisschen die Tendenz auch weg. Und das kann man, denke ich, durch viele gute, intensive Berufsberatungen und Tagungen ein bisschen, da kann man sich ja gegensteuern.
Entschuldigung,
Ja,
würde ich Ihnen recht geben, aber ich finde, es gibt noch eine andere Seite bei dieser Frage der Kurzzeitpflegeangebote, mit der ja insgesamt, wenn man da mehr hätten, Angehörige entlastet würden und sich auch dieser Problemdruck nicht ganz so verdichten würde. Man muss es von den Einrichtungen her schon auch wollen. Also wir haben eine ganze Menge heimähnliche Einrichtungen, klassische Anbieter, die sich aber, was die Entwicklung von Kurzzeitpflegeplätzen anbelangt, doch eher ein bisschen wegducken, ist mein Eindruck. Und weil sich für sie auch vielleicht nicht so rentiert oder wie auch immer beim Kurzzeitpflege, da kann man kein Pooling machen und andere Dinge, also das Zusammenführen von gemeinsamen Aktivitäten, Aufgaben, Geschichten, will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen. Aber da habe ich schon einen Eindruck, da könnte man von Organisationen, auch unseren Klassikern, Anbietern, mehr erwarten. Andererseits wäre es da schon ganz schön, wenn die Politik bis jetzt hin, aber auch zum Beispiel Landratsamt und andere Kommunen sagen würden so, es hat sich was geändert über die Jahre, im Rahmen der Subsidiarität, Heime unterstützt, gut gelaufen, aber jetzt sind andere Zeiten angesagt, Leute, weiterhin volle Unterstützung und unsere Vorzeigegremien dann, seid ihr dann, wenn ihr auch zunehmend Plätze anbietet, wo Verhinderungspflege stattfinden kann, um da den Bedarfen und Interessen und den Nöten von Angehörigen Menschen mit Behinderung echt entgegenzukommen. Ist das
Also,
zu viel verlangt, Frau
nee, da, ich
Schumann?
denke, da wird auch ich sag mal, qualitätsführenden Gesprächen mit den Einrichtungen auch darauf hingewirkt. Das denke ich schon, ja. Es ist immer, auch da ist es immer so, der Einrichtungsträger hat ja auch viel Entscheidungsfreiheit, wie er was gestaltet
Das
und, ne?
wollte ich so ein bisschen andeuten. Vielleicht könnte man an der Entscheidungsfreiheit die nicht reduzieren, aber stärker verdiskutieren, sage ich jetzt mal.
Also ich denke, das passiert zunehmend. Es werden ja auch die unterschiedlichen Teilhabepläne erstellt für den vom Landkreis für unterschiedliche Beeinträchtigungsarten. Also das passiert schon, aber es ist eben auch zäh. Ne? Also es gehören ja eben auch da zwei Leute dazu oder zwei Einrichtungen oder der Einrichtungsträger und der Leistungserbringer. Die müssen dann schon an einem Strang ziehen. Sicher spielt das mit einer Rolle, dass die Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze mit mehr organisatorischem Aufwand behaftet sind und auch da wieder, wenn Pflegekraftmangel ist, die Einrichtung vielleicht eher dazu tendiert, sich für die Langzeitpflegeplätze zu entscheiden. Das spielt sicher auch noch.
Aber Sie sagten, man ist sensibilisiert für dieses Thema, in diesem Bereich.
Das schon.
Also sind wir da optimistisch.
Ja, ja.
Jetzt haben wir uns aus guten Gründen Zeit gelassen für dieses Thema Wohnen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir auch nicht zu sehr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer stressen. Bitte.
Also ich vielleicht beim Thema Wohnen noch ergänzen möchte,
bitte,
falls
unbedingt
interessierte Menschen zuhören. Es gibt ja die Fachstelle ambulante Wohnform vom Sozialministerium und wenn Betroffene, Angehörige genau Interesse haben, dann ist das eine sehr gute Anlaufstelle, um sich beraten zu lassen.
Das kann ich unbedingt bestätigen. Ich hatte mit der Einrichtung schon Kontakt. Kompetente Leute, die sogar auch mal herfahren. Gute Adresse, muss ich unbedingt unterstützen, auch mit einem durchaus eigenen Kopf, und mit dem Selbstbewusstsein, sich innerhalb des Ministeriums durchzusetzen. Ich würde trotzdem noch ganz gern einen Riesensprung machen zum Thema Ausbildung und Arbeit, Arbeitsangebote, Ausbildungsangebote für Menschen mit Behinderung. Gerade mal ein Drittel, Werkstatt für Menschen mit Behinderung als Stichworte, gerade mal ein Drittel der Unternehmen erfüllt die sogenannte Beschäftigungsquote. Ob sich da die neue Regelung, Ausgleichsabgaben, sowas, ob sich da dran was ändern wird, wird man sehen. Schaut man auf die Werkstätten, deren Ziel ja eigentlich ist, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten, dann stellt man immer wieder fest, dass gerade mal oder nicht mal 1%, bei denen der Übergang gelingt, ist ein weites Feld. Frau Schimank, ich weiß es trotzdem. Sehen Sie alternative Beschäftigungsperspektiven? Sind die in Aussicht? Passiert da was?
Also es gibt zum einen ja die sogenannten Inklusionsfirmen, die auch so eine Art Zwischenschritt sind, die ja mindestens 30-50% Mitarbeiter mit einer Beeinträchtigung beschäftigen müssen. Das, finde ich, ist dem Grunde nach ein guter Weg. Die kommen auch sehr gut an mittlerweile in der Bevölkerung. Wenn ich dran denke, die ersten Kappmärkte, wie kritisch die beurteilt wurden, die Lebensmittelmärkte, und mittlerweile ist es ein Stück weit selbstverständlich, Hotels, inklusive Hotels. Also da tut sich aus meiner Sicht sehr viel. Die Inklusionsunternehmen, das wird ja immer wieder diskutiert, werden ja teilweise auch gefördert. Das sehen wiederum die wirtschaftlichen Unternehmen etwas kritisch. Aber dem Grunde nach, denke ich, ist es ein guter Versuch und eine gute Möglichkeit, da auch Chancen für Menschen, die früher eben ganz klar in der Werkstatt für behinderte Menschen gelandet sind, zu bieten. Das zweite ist ja das Projekt vom Ministerium Arbeit inklusiv. Da wird bereits in den Berufswegekonferenzen im Vorfeld geschaut, wen kann es betreffen. Das betrifft vorzugsweise auch diese Gruppe, die eben eine geistige Einschränkung hat, die da mit Unterstützung an diesem Projekt teilnehmen können und da auch im Prinzip sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.
Ich höre raus, Sie sind verhalten optimistisch. Glauben Sie, was das neue Gesetz jetzt anbelangt, dass das vielleicht mit einem kurzen Wort dazu, dass das insgesamt eine gute Geschichte ist, Anstöße setzt, oder sehen Sie es eher kritisch?
Ich sehe es mit gemischten Gefühlen, weil wie immer haben Gesetze vorwiegend im Inklusionsbereich ziemliche Pferdefüße, verbunden mit vielen Ausnahmeregelungen und. Gut ist die vierte Ausgleichsabgabe, die ja ab nächstem Jahr kommen wird.
Glauben Sie, dass sie was bringt?
Die ist gut, weil ich denke, es ist nochmal ein Zeichen nach außen. Es kann nicht so weitergehen, dass viele Betriebe überhaupt keine behinderten Menschen beschäftigen. Und von der Auswertung ist ja die Tendenz positiv bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. die sehr wohl inklusiv denken und behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung anstellen, auch Praktikanten einstellen. Das Problem sind Großbetriebe, über 60 Mitarbeiter in der freien Wirtschaft, die sich da locker loskaufen können. Anders kann man es nicht mehr sagen. Was ich schlecht finde, das wurde ja mühsam ausgehandelt, ist die vierte Ausgleichsabgabe. Ja, die finde ich wichtig. Mit 720, da kann man drüber reden. Das ist immer noch ein Klacks für ein Wirtschaftsunternehmen. Es gibt viele Ausnahmeregelungen. Was die Behindertenbeauftragten allgemein bemängeln, also nicht nur ich, sondern die ganze Gruppe von uns, ist die Geschichte, dass die Bußgeldpflicht dafür gestrichen wurde. Und das ist meiner Meinung nach ein falscher Schritt. Bis jetzt wurde es, glaube ich, noch gar nicht eingesetzt. Aber es wäre ein Mittel gewesen, um was umzusetzen. Und ich denke, diese Mittel jetzt wieder aus dem Gesetz rauszunehmen, diese Möglichkeiten des Bußgeldes,
Falsches Signal.
das ist im Prinzip wieder so ein Türöffnen für mir passiert ja nichts. Ne? Bis jetzt gab es theoretisch die Möglichkeit, wie gesagt, umgesetzt wurde nicht, aber wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte man es
Das
umsetzen
Instrumental
können.
gibt es
Ne?
nicht.
Und das ist herausgenommen worden, das finde ich persönlich, oder das finde die Gruppe der Behindertenbeauftragten eben so nicht gut. Und es könnte eben deutlich mehr vorangetrieben werden. Gut ist, dass ja das Integrationsamt verpflichtet ist, schneller zu entscheiden. Ansonsten gilt die Genehmigung
Gibt es als
der
genehmigt?
Leistung.
Gibt es eine Frist?
Und solche Fristen und solche Fiktionsgenehmigungsvorbehalte, die finde ich sehr gut, weil die einfach auch eben wieder ein Signal sind und weil die auch einen gewissen Motivationsdruck geben.
Sie bedrohen auch die Dringlichkeit und die
Genau,
Wichtigkeit.
genau.
Okay. Gut, also auch da verhalten optimistisch.
Ja.
Wir werden dranbleiben müssen an dem Thema und reflektieren.
Also ich bin auch
Frau,
mit dem
ja.
Amt für Sozialplanung auch immer wieder im Gespräch. Wir sind ja tauschen uns sehr eng aus und auch da wird jetzt auch immer wieder das Gespräch gesucht mit den Werkstätten für behinderte Menschen. Auch da darf man nicht vergessen, gewachsene Strukturen. Ich nenne ein Beispiel, die sind oft sehr außerhalb. Das heißt, die Anbindung an den ÖPNV bei einem Arbeitswechsel auf den ersten Arbeitsmarkt ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass jemand von 0 auf 100 aus geschützten Strukturen rauskommt. Und es gibt durchaus Stimmen, auch in betroffenen Verbänden, die sagen, viele Menschen möchten gar nicht aus dieser beschützten Situation. Das würde ich erstmal sehr kritisch beleuchten wollen, weil ich denke, man muss ja erstmal wissen, was hat man für ein Ziel und was kann ich erreichen und wie selbstbestimmt kann ich werden. Wenn das ein behinderter Mensch nicht weiß und keine Vorstellung davon hat, kann er auch nicht selbstbestimmt leben. Und ich glaube, das ist der nächste Prozess. Wir haben die sogenannten gesunden Menschen oder die nicht beeinträchtigten Menschen, die umdenken müssen. Wir haben aber auch die behinderten Menschen oder die Menschen mit Behinderung, die lernen müssen, selbstbestimmt zu leben und teilzuhaben.
Wobei auch das muss man
Auch das ist nicht
einüben,
einfach.
braucht man
Genau,
Angeboten,
genau,
bisschen Schonraum, Fehler
genau.
machen dürfen, wie viele andere auch,
Genau.
ja.
Und da ist, das war gerade letztens Thema, ganz, ganz wichtig, das Thema Probewohnen, was die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sehr bewegt, dass es da zu wenig Möglichkeiten gibt. Aber auch das Thema Probewohnen, wenn jemand aus der Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt geht, dass der einfach mal irgendwo wohnen kann für ein halbes Jahr und gucken kann, wie ist denn das, wenn ich einkaufen muss, wenn ich Arzttermine selber koordinieren muss, wenn ich noch zur Arbeit muss und aufstehen muss. Und ich denke, diese Probemöglichkeiten beim Wohnen, beim Arbeiten, die sollten ausgeweitet werden.
Gut, ja, Frau Schimank, wir haben. Ich habe auf meinem Fragespickzettel noch stehen Beirat, den haben Sie aber anfangs schon angesprochen, ein paar Takte zugesagt. Wir haben über Ausbildung, Beruf, übers Wohnen, über Pflege, jetzt nochmal Appell, Ausweitung, Probewohnmöglichkeiten. Wir haben über die Nachteilsabgabe gesprochen, Ausgleichsabgabe, pardon, gesprochen. Zu Ihnen selbst noch eine Frage, ein Wort, so Sie möchten. In der Anmoderation habe ich es erwähnt, Sie sind selbst auch behindert. Ihre eigene Erfahrung als Betroffene, als jemand mit sogenannten Einschränkungen, Heute sitzen Sie mir gegenüber als kommunale Behindertenbeauftragte, reden sehr kompetent über die vielfältigsten Themen im Bereich von Selbstbestimmung, Inklusion, Teilhabe, der Weg zu dieser Aufgabe. Jetzt sage ich auch mal vielleicht der, ich weiß es gar nicht, Reha-Weg oder wie auch immer aufgrund von Einschränkungen, ein leichter, ein guter. Gab es Stolpersteine?
Also dem Grunde nach ist ein Leben mit Behinderung immer deutlich komplizierter als eins ohne Behinderung. Das, denke ich, kann man allgemein feststellen. Es hängt natürlich immer von der Art der Beeinträchtigung ab. Und sicher beeinflusst das auch Entscheidungen oder erhöht vielleicht das Verständnisvermögen oder die Empathie oder wie immer man das auch nennen will. Was ich sicher kenne, ist, also ich habe eine sogenannte seltene Erkrankung. Das heißt, wenig Forschung, Behandlungsmöglichkeiten sind eingeschränkter als bei anderen Krankheitsbildern und sie ist bei mir nicht sichtbar in dem Sinn. Ich kenne aber sehr wohl den Umgang mit Behörden. Ich kenne sehr gut Ablehnungsbescheide, die unter das Wunsch- und Wahlrecht fallen würden. Beispielsweise das Ablehnen von ambulanten Rehas, obwohl ambulant vor stationär ein Grundsatz ist. Ja. Ich kenne sehr gut, dass ich mich regelmäßig legitimieren muss, weil meine Unterschrift eine andere Form annimmt, wenn ich die Hände nicht so bewegen kann. Und dann persönlich auf diesen Behörden immer wieder erscheinen muss oder auf den Krankenkassen und Ähnlichem. Das kenne ich sehr gut und ich kenne natürlich auch viele, viele Arzttermine. Und würde aber gerne nochmal da einen Sprung machen. Ich glaube nicht, dass man behindert sein muss, sondern ich denke, wenn man, um mehr Verständnis zu haben, ich denke, diese Situation kennt jeder, wenn er eine starke Grippe hat, dass er hilflos wird, dass er unselbstständig wird und dass er vielleicht auch Hilfe in Anspruch nehmen muss. Und wenn man dann alleine wohnen würde, das tun ja viele in der heutigen Zeit, dann kommt man auch eben an solche Grenzen. Und wenn man sich dann vorstellt, das hat man durchgehend das ganze Leben lang, man kann nicht auf die Straße ohne nachzudenken, man kann nicht ins Kino ohne nachzudenken oder zu planen, man kann nicht die Schule besuchen, die man will, dann kriegt man Verständnis dafür.
Das macht es komplizierter.
Und wenn man darüber nachdenkt, dass 90% im Laufe des Lebens entstehen erst an Behinderungen, dann finde ich das immer wieder erstaunlich, dass es so wenig Verständnis gibt für Inklusion.
Ja, das ist nachvollziehbar vom Gedanken her. Vorhin haben wir ja ein paar Überlegungen angestellt, die es erklärt, nicht akzeptabel machen, aber erklärbar machen. Vielleicht trotzdem so als Fazit auch aus der eigenen Erfahrung heraus, aber natürlich mit Blick aufs Ganze. Ich weiß, ein weites Feld, aber ich denke jetzt an so Menschen wie Raoul Krauthausen, Akteure, viele andere, die da schreiben, machen und tun und eine ganz klare Vorstellung haben, wer wen behindert. Als Frage zusammengefasst, ist man behindert oder wird man behindert?
Gut, da kann man sich letzten Endes ans Gesetz anlehnen, man wird behindert.
Man wird behindert.
Man hat eine Beeinträchtigung und wird behindert durch Umwelt und Einstellungen anderer. Also das, denke ich, ist zum Glück, das ist ein Riesenfortschritt im Gesetz verankert worden. Das gab es früher nicht. Und darauf muss man auch immer wieder verweisen, weil letzten Endes sind es auch bei Arbeitgebern die Einstellungen, die hindern.
Danke für die klare Einschätzung, aber ich habe jetzt trotzdem noch eine Schlussfrage, wenn Sie erlauben, die geht so ein bisschen über das Ganze hinaus, da darf man auch beim Schmunzeln, liebe Frau Schimann. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären einen Tag Bundesministerin für Gesundheit oder meinetwegen auch Soziales, was würden Sie als allererstes entscheiden und anordnen? Sie haben nur einen Tag, also es muss was ganz Ihnen Wichtiges sein.
Ich würde gesetzesübergreifend Beteiligungsprozesse verpflichtend verankern.
Also für Einrichtungen, für Behörden, für alle, die öffentliche Daseinsvorsorge machen, für Menschen, für Bürger, mit oder ohne Behinderung da sind. Ein tolles Schlusswort. Frau Schimann, an der Stelle sage ich jetzt mal, oder gibt es von Ihnen noch einen Hinweis, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie machen möchten in aller...
Ich möchte einfach mal einen Dank aussprechen, weil ich einen wirklich tollen Inklusionsbeirat habe im Rhein-Neckar-Kreis, der alle Behinderungen abdeckt und der mich sehr unterstützt. Und der jetzt gerade in der Endphase ist, einen Inklusionsbericht für den Rhein-Neckar-Kreis aus Sicht der Betroffenen zu erstellen. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, dass dieser Beirat, diese 30 Leute tun und machen und schauen und Ideen entwickeln, wie es weitergehen kann.
Schön, dass Sie darauf hinweisen. Aus unserem Projektgruppenkreis sind ja auch die Renate Schmidt und der Thomas Kreuzer mit dabei. Denen gebe ich das auch ganz gerne weiter, dass Sie im tollen Gremium sind und eine wichtige Aufgabe haben. Herzlichen Dank nochmal. Schön, dass
Gerne.
Sie gekommen sind für unser hochinteressantes Gespräch, wie ich finde, mit vielen Anmerkungen, Hinweise. Wir müssen auch dranbleiben am Thema. Vielleicht gelingt es uns in einiger Zeit, in ein, zwei Jahren, wie auch immer, uns nochmal zusammenzusetzen, ob in dieser oder anderer Form. Und dann gucken wir mal, ob aus diesen Vorhaben und Projekten was daraus geworden ist.
Gerne.
Allerbesten Dank Ihnen und eine gute Zeit und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Danke.